Ich mache mich selbst kaputt. Ich mache mich selbst kaputt. Dieser Gedanke, der traf mich wie ein Schlag. Ich war so 16, 17 Jahre alt. Ich weiß noch die Situation, ich stand in meiner Küche und dann war dieser Gedanke da, ich mache mich selbst kaputt. Ich steckte mittendrin in einer langanhaltenden, ja, man könnte vielleicht sagen, Pubertätskrise. Es fing an vielleicht mit 13, 14, wo ich enorme Angst entwickelt hatte, zu sterben, vor Krankheiten, das ging so im Kopf rum, kriege ich Krebs, kriege ich AIDS, was auch immer. Hat mich total fertig gemacht, ich konnte damit gar nicht umgehen. Gleichzeitig war so eine tiefe Traurigkeit, die dann dazu kam, vielleicht auch Erschöpfung wegen der ganzen Sorgen. Und das hat sich so zu so einem Konglomerat entwickelt, woraus ganz große Wut entstanden ist. So mit 16 Jahren, da hatte ich einen derartigen Zorn und Hass gegen alles Mögliche, besonders natürlich gegen die Person in meinem Umfeld, meine Eltern, Familie, ne, die kriegen es ja immer ab dann. Stand in keinem Verhältnis zu dem, was meine Eltern gemacht haben. Die haben das vernünftig gemacht, ja, aber da war so eine Wut und so ein Hass, der da ungehindert rauskam. Und eines Tages stand ich, wie gesagt, in meiner Küche und da kam mir der Gedanke, ich mache mich damit selber kaputt. Und wenn ich das jetzt so im Nachhinein analysiere, kann ich sagen, das war eine ganz entscheidende Erkenntnis. Das war wie ein Wendepunkt, denn ab diesem Punkt habe ich angefangen, mich neu zu orientieren. Einfach mal zu gucken, was gibt es noch außer Hass, außer Wut, wo kann ich da irgendwie rauskommen? Und dieser Weg hat mich letztendlich zu Jesus geführt. Da musste noch viel passieren, Leute sind in mein Leben getreten, Situationen haben sich geändert, ist nicht von jetzt auf gleich gekommen, aber das war wie so ein Wendepunkt. Von da ab wurde zumindest mal nach neuen Möglichkeiten gesucht. Diese Erkenntnis, die ich damals hatte, ist ein biblisches, neutestamentliches Prinzip, was Jesus an vielen Stellen lehrt. Und man könnte das allgemein so zusammenfassen: Es besagt, was ich in anderen bekräftige, das stärke ich in mir selbst. Also was ich anderen an den Kopf werfe, an bösen Gedanken zum Beispiel, das stärke ich in mir selber. Das passiert mir selber. Ich füge das in einer gewissen Weise mir selber zu. Jesus lehrt das an unterschiedlichen Stellen. Zum Beispiel, wenn er sagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet, denn mit dem Maß, mit dem ihr andere misst, werdet auch ihr gemessen werden. Will sagen, wenn du durch die Welt gehst und du bist ständig dabei, Menschen abzuurteilen und zu verurteilen und zu richten, dann formt sich in dir ein Maßstab, den du auf alles anwendest, auch auf dich selber. Und du richtest damit dich selber. Mit dem Maß, mit dem du andere misst, wirst auch du gemessen werden. Oder anderes Beispiel, wenn Jesus sagt, wenn ihr anderen nicht vergebt, dann kann Gott euch nicht vergeben. Also man bringt anderen Leuten Bitterkeit entgegen, Hartherzigkeit. Und das führt dann zu einer Verhärtung auch deines eigenen Herzens. So fest, dass die Liebe Gottes da nicht mehr rein kann und nicht mehr vergeben kann. Dieses Prinzip, was ich in anderen bekräftige, das stärke ich in mir selbst. Gilt glücklicherweise auch positiv, auch andersherum. Und davon spricht Jesus in Matthäus 10, Vers 12 und 13. Da geht es nicht um etwas Negatives, was wir dann auch in uns selber stärken, sondern um etwas Positives, nämlich um Segnen. In Matthäus 10, Vers 12 bis 13 sagt Jesus, wenn ihr in ein Haus eingeladen werdet, dann segnet dieses Haus. Wenn sich das Haus als würdig erweist, dann ruht euer Segen weiterhin darauf. Andernfalls kehrt der Segen wieder zu euch zurück. Jesus sagt hier seinen Jüngern, ihr sollt eine Grundhaltung haben, mit dem ihr durch die Welt geht und mit denen ihr Leuten begegnet. Und diese Haltung soll eine Haltung des Segnens sein. Wie gesagt, oder wie schon zu Anfang erwähnt, es geht nicht darum, ständig durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ich segne dich, ich segne dich. Das ist komisch, das würde komisch ankommen. Es geht um diese innere Haltung, die besagt, ich will dass es dir gut geht. Ich will, dass dein Leben gelingt. Ich will, dass du zufrieden bist, dass die Probleme sich lösen, dass Gott mit dir einen Weg findet. Und wenn wir diese Haltung haben, dann haben wir eine Haltung des Segens und das kann sich in ganz unterschiedlichen Dingen dann ausdrücken, aber es wird sich ausdrücken und die Menschen werden das auch so erfahren. Eine solche segnende Haltung kann enorme Kraft entfalten. Ganz besonders sehen wir das bei Kindern. Wenn Kinder Eltern haben, wo sie wissen, die meinen es gut mit mir. Diese Eltern haben eine segnende Haltung mir gegenüber. Also so werden die das vielleicht nicht formulieren, sondern die werden sagen, Papa war immer auf meiner Seite. Mama wollte, dass es mir gut geht. Und wenn das so über einem Leben steht, dann kann sich all das entfalten und aufblühen, was Gott in so ein Kind hineingelegt hat. Enorme Kraft. Man sieht das so bei Kindern, aber es ist nicht nur in dieser Beziehung Eltern-Kinder. Es ist überall so. Wenn zum Beispiel der Chef das eine segnende Haltung hat, das Gute hervorruft in seinen Mitarbeitern. Klar, ein Mitarbeiter ist von seinem Chef nicht so abhängig wie ein Kind von seinem Vater oder seiner Mutter. Aber das Prinzip ist das gleiche. Segen hat enorme Kraft. Allerdings, und das, oder nicht allerdings, zusätzlich, das macht Jesus ja hier in unserem Vers deutlich, nicht nur für den, der gesegnet wird, ist das positiv, sondern auch für den, der von sich aus segnet. Der Segen kommt wieder zurück. Wenn du jemanden segnest und er nimmt das auf, dann entsteht große Freude. Dann kann man sich darüber freuen, dass etwas Neues gedeiht, dass die Kraft Gottes wirkt und beide sind glücklich. Aber selbst wenn dieser Segen nicht aufgenommen wird, so wie wir uns das vielleicht wünschen, wenn derjenige sich da nicht würdig erweist, wie das hier heißt, also diesen Segen nicht dankend aufnimmt, selbst dann wirst du als der, der segnet, wieder gesegnet. Der Segen kehrt zurück. Und das ist ein wichtiges Prinzip, das müssen wir verstehen, warum das so ist. Da wollen wir ein bisschen drüber nachdenken und wir müssen zunächst einmal den Gedanken, oder wir beginnen mit dem Gedanken, dass das Leben, so wie dein Leben so ist, nicht einfach so da ist, objektiv, sondern dass das ganz massiv von deiner Wahrnehmung abhängt. Also wie blickst du auf dein Leben? Eigentlich dieses Leben an sich, das gibt es gar nicht. Es gibt die Perspektive, mit der du auf die Dinge schaust. Und das formt dein Leben enorm. Es ist keinesfalls so, dass es irgendwie einen objektiven Standard gibt, wo man sagen könnte, okay, wenn das da ist, dann sind alle Leute glücklich. Und wenn sie unter diesen Standard kommen, dann sind alle unglücklich. Es ist total unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie Leute auf ihr Leben schauen. Du nimmst also eine Perspektive ein, mit der du auf andere schaust. Und diese Perspektive ist nicht so, dass du sie ständig wechselst, sondern das verfestigt sich. Also, wenn du zum Beispiel kritisch und abwertend anderen gegenüber bist, dann ist das etwas, das nimmst du so intuitiv immer ein. Sehr häufig, sagen wir mal so. Ja? Es ist eine Grundeinstellung, eine Grundsicht, mit der du aufs Leben schaust. Du schaust mit dieser richtenden Haltung auf andere Menschen, aber du schaust auch damit in den Spiegel. Du siehst auch dich genau mit diesem Muster, mit dieser Perspektive. Das heißt, dieses Richten, wo du auf andere mit einer abwertenden Haltung schaust, mit dieser Haltung, die kannst du nicht einfach switchen. Mit der Haltung schaust du auch auf dich selbst. Funktioniert andersherum genauso. Wenn du mit einer segnenden Haltung Leuten begegnest und dich über sie freust, das Positive siehst, wenn du sagst, natürlich machen sie mal einen Fehler, ist doch egal, Gott vergibt uns doch, barmherziger Blick auf die Leute, dann siehst du dich genauso. Und das ist der Segen, den du anderen gibst, der kommt auf dich zurück. Du beurteilst dich so, wie du auch andere beurteilst. Und dann merken wir, was das für eine Gedankenfalle ist, in die wir manchmal geraten, wenn wir denken, ja, wenn ich andere abwerte, das tut mir gut. Das ist ja leider so ein erster Impuls, dass man sagt, ja, wenn ich andere kritisiere und schlecht mache, das fühlt sich ja irgendwie so gut an. Darum gibt es das ja auch so häufig. Ist aber ein Riesenirrweg, ist eine große Falle. Weil, gerade weil sich das so gut anfühlt, formst du eine Perspektive, eine Sichtweise. Und mit dieser Sichtweise siehst du dann zwangsläufig dich selbst. Was du anderen entgegenbringst, das fällt auf dich selbst zurück. Im Guten wie im Schlechten. Wenn du Bitterkeit anderen gegenüber entgegenbringst, dann hast du diese Bitterkeit auch dir gegenüber. Wenn du andere segnest, dann hast du auch eine segnende Haltung dir gegenüber und du empfängst den Segen Gottes. Aus diesem Grund fordert uns die Bibel an mehrfachen Stellen auf, zu segnen. Zu segnen, um dann unsererseits den Segen Gottes zu empfangen. Das sind zwei Seiten der einen Medaille. Du kriegst das eine nicht ohne das andere. Darum müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir diese segnende Haltung einnehmen? Wie kommen wir da raus aus diesem Negativen, aus diesem Irrtum, der sagt, ich mache andere nieder und das ist gut für mich? Ganz entscheidend ist, dass wir das, was ich eben theoretisch erklärt habe, bei uns selber praktisch sehen. Sowieso grundsätzlich der Weg zu geistlichem Wachstum ist das konkrete Erkennen dieser Wahrheiten bei sich selber. Also wir müssen uns fragen, wie sehe ich, wie blicke ich eigentlich auf andere Menschen? Bin ich da kritisch? Sehe ich das negativ? Bin ich verbittert? Und dann geht es darum, den Zusammenhang zu erkennen, wie ich auf mich selber blicke. Wie schaue ich auf mich? Richte ich mich da nicht wirklich in Wirklichkeit genauso? Das ist so, aber es geht darum, dass du das erkennst, dass du diesen Zusammenhang siehst und dass du darüber erkennst, dass du dich mit einer negativen Haltung gegenüber anderen selber schadest, selber abwertest. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, ist das ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Das kann ein Wendepunkt sein, so wie bei mir damals, als ich 16, 17 war und erkannt habe, diese ganze Wut und diese Bitterkeit, die schadet mir selber. Es war ein Gamechanger, wie man sagen würde. Es hat mein Leben verändert. Und wir brauchen diese Erkenntnis. Und dann geht es darum, Segen auch bewusst zu empfangen. Und das ist der Schlüssel, der uns da raushelfen kann, nämlich, dass wir einen Gott haben, der uns bedingungslos segnet. Unser liebender Vater segnet uns. Er hält nichts zurück. Und dieser Segen Gottes ist da. Gott segnet dich in diesem Moment. Und es geht darum, das einmal wahrzunehmen und die ganzen Blockaden, die verhindern, dass wir das erfahren, loszulassen. Und zu sagen, danke Herr für das, was ich habe, für den Segen, den du mir jeden Tag schenkst. Da brauchen wir einfach nur stille sein und einmal spüren, was da für eine liebevolle, kraftvolle Präsenz um uns herum ist. Wo in unserem Herzen vielleicht eine leise Stimme ist, die uns sagt, ich bin immer bei dir. Ich helfe dir in jeder Situation. Es gibt keine Situation, wo ich keine Antwort drauf weiß. Und wenn wir das wahrnehmen, wenn wir da Zugang zu finden, dann werden wir merken, wir sind Kinder Gottes, unendlich gesegnet. Unser Vater segnet uns permanent. Und mit diesem Wissen, dass wir gesegnet sind, können wir dann andere Leute segnen. Wir leiten diesen Segen quasi weiter. Ein Segen kann immer nur aus einer Fülle heraus passieren. Wenn man sich selber gesegnet fühlt, dann kann man andere segnen. Und dann leiten wir diesen Segen weiter. Nicht in der Angst, dass wir meinen, oh, dann haben wir ja weniger, sondern in dem Wissen, dass dann ein Segenskreislauf in Gang kommt, dass dieser Segen auch wieder zu mir zurückkommt. Das Gute, was wir anderen wünschen, das kommt dann wieder zu mir zurück. Gott segnet uns und wir sind ein Segen. Gott segnet uns und wir sind ein Segen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema unserer Gemeinde. Ein Leitsatz. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo wir Segen empfangen. In dieser Gemeinde wollen wir Segen Gottes empfangen. Zum Beispiel durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Was für ein großer Segen. Dass wir hier sitzen, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Perspektiven und wir sind alle vereint in Jesus und wir helfen uns gegenseitig. Wir beten füreinander, wir bringen uns weiter. Wenn der eine in einer schwierigen Situation ist, hilft der andere. Das ist ein Riesensegen, die Gemeinschaft, die wir haben. Ein Segen, den Gott uns schenkt. Die Musik ist ein Segen, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. Da kommt Freude auf, da sind wir in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott. Die geistlichen Impulse bringen uns weiter. Wir können uns dem öffnen und unser Leben weiterentwickeln. Es ist ein Segen, den wir hier in unserer Gemeinde empfangen. Und wir wollen diesen Segen bewusst wahrnehmen, ihn aufnehmen, um ihn dann weiterleiten zu können an andere. Es geht nicht darum, einen geschlossenen Kreis zu haben, wo wir sagen, wir sind jetzt hier komplett und keiner darf mehr rein, sondern wir wollen andere mit offenen Herzen willkommen heißen und diesen Segen, den wir erfahren, weitergeben. Mit einem tiefen Verständnis für die anderen, wie es ihnen geht, was ihre Probleme, was ihre Anliegen sind. Mit einer helfenden Hand, mit dem Angebot, für sie zu beten, mit Gemeinschaft und mit Zusammensein, Anteil nehmen, Anteil geben. Der Segen, den wir so aussenden werden, er wird zu uns zurückkehren. Gott sagt zu uns, ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Amen.